Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm und ihr hört zwischen Montag und Donnerstag jeden Tag die Plattform für euch heute am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf und ich freue mich sehr, dass ich wieder mal einen Gast von der Universität Ulm hier sitzen habe. Er ist der Leiter für das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Florian Steger.
Vielen Dank für die schöne Einladung.
Sehr schön, dass Sie es geschafft haben. Ging ja relativ schnell. Freuen wir uns sehr. Und jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Kann man vielleicht direkt mal nichts anfangen, aber da haben wir jetzt ja eine Stunde Zeit, um Aufklärungsarbeit zu treiben. Wir fangen jetzt erstmal an, wie bei allen unseren Gästen, mit einem kurzen biografischen Hintergrund. Erzählen Sie mal ganz kurz, was Sie alles an universitären Laufbahnen hinter sich haben, bis Sie den Ruf, der kam, glaube ich, letztes Jahr erst, relativ frisch, in Ulm Sie erreicht hat, bitte.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ein vollständiges Medizinstudium abgeschlossen bis zum Arzt, habe das in München gemacht und habe aber zuvor schon Geisteswissenschaften studiert, habe alte Sprachen, Latein, Griechisch, Geschichte in Würzburg und dann in München noch studiert und bin dann später promoviert worden in Bochum, auch mit einer historischen Arbeit und ja, und dann hat es mich nach Erlangen verschlagen, bin also wieder zurück zu den Franken, wenn auch zu anderen Franken und habe dort meine Habil gemacht für das Gebiet und jetzt fängt es an, Medizingeschichte und Medizinethik, das ist eben dieser doppelte Bereich, der mich interessiert und dann hatte ich auch ein bisschen Glück, dass ich recht frisch und jung einen Ruf gekriegt habe auf einen Lehrstuhl nach Halle an der Saale, nach Mitteldeutschland, wo ich 5 Jahre den Lehrstuhl hatte, Direktor des Instituts war, bevor mich der wunderschöne Ruf natürlich in den Süden zurück, woher ich ja ursprünglich komme, ich komme ursprünglich aus Garmisch, ereilt hat hier an diese sehr schicke, frische Universität, Uni Ulm. Und den habe ich, glaube ich, letztes Jahr, Anfang des Jahres gekriegt. Und dann bin ich am 1. Juli, das ist mein Geburtstag, hier auch hergekommen und habe den Lehrstuhl übernommen und auch die Institutsleitung und bin auch sehr froh, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe.
Sehr schön. Das klingt jetzt so, als, sage ich es mal provokant, konnten Sie sich nicht entscheiden zwischen der Philosophie und der Medizin, oder?
Ja, ich denke, dass beide Bereiche viel mehr miteinander zu tun haben, als man von außen glaubt. Die Medizin, die ist eigentlich erst seit 150 Jahren so eine exakte Wissenschaft geworden, dass sie zählt und rechnet. Denken Sie ans Fieberthermometer, dass man 37,4, 37,7 Grad misst. Das gibt es so seit 160 Jahren. Früher gab es das noch nicht. Und früher war die Medizin viel mehr Philosophie, als man vielleicht glaubt. Und ich denke, dass heute nicht nur die Ethik der Medizin, sondern generell die gesamte Medizin sehr stark kulturwissenschaftlich auch orientiert ist, sehr viel Philosophisches auch birgt tatsächlich, weshalb auch eine Universität sehr gut daran tut, so ein Institut Medizingeschichte, Medizintheorie, Medizinethik vorzuhalten, um das aufzufangen.
Und deshalb haben Sie quasi gleich mit einem Thema relativ chronologisch gesehen ganz am Anfang angefangen, nämlich mit der antiken Medizin. Das ist ja auch jetzt nichts, was unbedingt so sehr verbreitet wird. Oder warum muss man eigentlich damit noch beschäftigen? Könnte man doch sagen, ja, die moderne Medizin, ja, die weiß doch jetzt eh alles besser. Früher konnte man nicht in den Menschen reinschauen, jetzt kann ich das Gehirn in kleine Schichten zerteilen mit CT und so weiter. Wozu brauche ich denn überhaupt dann noch die antike Medizin?
Ja, also die antike Medizin ist mir ein ganz wichtiges Thema. Wie Sie sagen, von Anfang an war meine Doktorarbeit drüber. Kommt sicherlich auch daher, dass ich von einem humanistischen Gymnasium komme, dass ich in Ettal war, Griechisch, Latein ewig hatte, keine Schwierigkeiten dann auch im Studium damit hatte. Und man muss sagen, die Medizin, wie sie heute ist, gäbe es nicht ohne diesen antiken Wurzeln. Alles, was wir letztlich so als moderne Entwicklungen dann wieder auch haben, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern ist gewachsen und geworden. Und tatsächlich ist es so, dass diese historische historischen Wurzeln sehr stark zurückreichen. Im Übrigen auch nicht nur nach Griechenland, nach Rom, sondern auch ins alte Ägypten oder noch weiter ins alte Babylon zurück. Und wenn man ein Beispiel nimmt, ja, unsere Patienten möchten ja gerne Ärzte, Therapeuten haben, die Beziehungsgestaltung können, die mit ihnen reden, die offen für sie sind, die auch mal eine Nebensicht zulassen, die vielleicht nicht schulmedizinisch ganz überzeugend ist. Und das war in der antiken Medizin vollkommen selbstverständlich. Da gab es Pluralität der Versorgung, also Vielseitigkeit der Anschauungen, Vielseitigkeit der Interpretationen. Und das kann man beispielsweise auch aus einer Beschäftigung mit der antiken Medizin lernen. So eine, dass Diversität, Vielfalt im Angebot von dem Erklären von Krankheiten auch heute noch ganz wichtig ist. Ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass die moderne Medizin wichtige Erkenntnisse hat und dass wir die brauchen in der Krebsbekämpfung beispielsweise. Aber so im Umgang mit Beziehungsgestaltung, wie fühle ich mich wohl als Patient mit meinem Therapeuten, mit meiner Therapeutin, meinem Arzt, meiner Ärztin, da kann man viel aus vormodernen Kulturen lernen. Das ist zum Beispiel eins, was man aus einer antiken Beschäftigung mitnehmen kann.
Würden Sie sagen, dass die moderne Medizin das ein bisschen verloren hat oder verlieren musste, weil sie sich dann als echte Wissenschaft, also als, wie Sie selber gesagt haben, Messen und exakte Wissenschaft einfach das gar nicht mehr leisten konnte, diesen Ansatz, den Sie da gerade beschrieben haben?
Also es ist in der Tat so, diese Spezialisierung, die braucht eine Professionalisierung, eine Spezialisierung braucht eine wissenschaftliche Disziplin, damit sie vorankommt, nach vorne kommt, exakte Ergebnisse hervorbringt. Das, was wir heute machen, molekulare Medizin, das braucht eine Spezialisierung. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Mensch besteht nicht nur aus Kohlenhydraten, Lipiden und Proteinen. Das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ein Mensch aus Eiweiß, ja, Kohlenhydraten und Fetten besteht, sondern besteht natürlich aus viel, viel mehr. Und ich will auch gar nicht hier behaupten, dass einer der Ärzte, die jetzt praktizieren, das tatsächlich so meint. Aber in der Tat haben Sie recht, dieses Ganze, dieses der Mensch ist eben mehr als die Summe seiner Teile, hat Aristoteles ja in uns so mit auf den Weg gegeben. Und das gilt für die Medizin in besonderer Weise. Und bei aller Professionalisierung darf man nicht vergessen, dass dieses Ganze, dieses Umfassende eine zentrale Rolle spielt. Im Übrigen hier an dieser Universität etwas, was selbstverständlich gepflegt wird und auch von Anfang an mit war. Der erste Psychosomatik-Lehrstuhl, Ture von Uexküll, hier vor 50 Jahren berufen. Das war ein Verfechter der Psychosomatik und so eines anthropologischen Menschenbildes, dass man eben auch dieses, wie erfährt der Patient Kranksein, wie erlebt er Kranksein, wie erlebt er die Medizin von innen, dass man das einbezieht in die therapeutische Arbeit, in die therapeutische Beziehung.
Bei der Psychosomatik, klar, da liegt es natürlich nahe an der Sache, aber wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in die Chirurgie beispielsweise, ja, da rennen Sie da offene Türen bei Ihren Kollegen ein oder sagen die, ach, lass mich, ist mal ein wenig übertrieben, lass mich mit dem alten Seuchenrohr, ich habe mein CT, ich habe meine Diagnose, ich weiß hier, Kreuzband angerissen, dies und jenes, weiß, wie ich operieren muss. Was bringt mir das jetzt, wenn ich da weiß, gesamterliches Bild der Antike?
Ja, also so, dass die psychosoziale Dimension wichtig ist, ich denke schon, dass das hier in unserem Uniklinikum, den Kolleginnen und Kollegen und auch darüber hinaus in der Stadt sehr vielen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig ist. Man wird dafür immer wieder werben müssen, man muss dafür immer wieder plädieren, dass es wichtig ist. Aber ich wollte es nochmal sagen, es geht mir auch gar nicht darum, Psychosomatik jetzt als eigenständiges Gebiet, sondern mir geht es um diesen Psychogedanken in der gesamten Medizin. Und das ist auch etwas, wofür dieser Ture von Uexküll steht oder Viktor von Weizsäcker steht. Ja, das sind Leute, die gesagt haben, psychosozial auch in aller Medizin, also auch in der Krebsmedizin, wenn sie einen Spezialisten vor sich haben, einen Onkologen, der sehr, sehr guter Biologe ist und ihnen das erklären kann und eine tolle Therapie für sie vorhält, dann muss diese psychosoziale Dimension dazu. Und das ist im Übrigen was mein Fachgebiet hier an der Universität auch leisten kann, dass wir immer wieder in der Ausbildung, aber auch in der Fortbildung, in der Weiterbildung dafür sorgen, dass diese Dimension mit den Kollegen aus den Psychofächern dafür werben und eintreten. Es ist wichtig, auch dran denken, die Patienten brauchen das, die wollen das auch, dass wir dieses, wie ist das soziale Umfeld, wie ist das psychische, wie geht's mir selbst damit, wie geht's meiner Familie damit, wie geht's meinem sozialen Umfeld damit. Das ist etwas, was man sehr schön aus dieser medizinhistorischen, aus der medizinethischen Tradition heraus lernt. lernen kann und was dann so für eine gute, umfassende Medizin hilfreich ist.
Und das sehen Sie als einen von Ihren Aufträgen und eine von der Existenzberechtigung des Institutes, dass dieser Gedanke in der heutigen, ja auch oft schnellen und sehr spezialisierten Medizin nicht hinten runterfällt.
Absolut. Also es ist, wir unterrichten heute in der modernen Ausbildung von angehenden Ärztinnen und Ärzten Kompetenzen. Das ist unser auch politischer Auftrag, den wir bekommen haben. Und ganz klar, meine Aufgabe ist es, hier an der Universitätsmedizin dafür Sorge zu tragen, dass diese Kompetenz, ethisch reflektierte Haltung gegenüber Menschsein im großen Feld der Medizin eingehalten wird, dass ich dafür sorge, dass die angehenden Ärzte und Ärzte eine Haltung entwickeln und dass eben neben dem einen auch das andere, also neben der Biologie, die Psycho- und die soziale Dimension gleichermaßen eine Berechtigung haben. Aber das mache ich nicht allein, das mache ich eben auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verbund. Die einen sind mehr biologisch orientiert, die anderen sind vielleicht mehr technisch orientiert, die dritten sind mehr psychoorientiert, die vierten sind mehr sozioorientiert und wir machen das aus einer Beschäftigung und ich jetzt als Leiter aus einer Beschäftigung in der Geschichte und in der modernen Medizin.
Da könnten Sie vielleicht noch mal ganz kurz das Institut an sich vorstellen. Jetzt haben wir Sie ja als Leiter sitzen, aber Sie, Leiter heißt ja eben, dass Sie nicht alleine da sitzen. Ja? Nein. Was haben Sie denn noch für Kollegen, ohne jetzt alle Namen nicht zu nennen, aber was sind da noch so die, stellen Sie einfach mal kurz das Institut so vor.
Sehr gerne. Also dieses Institut ist ein sehr großes, auch bundesweit sehr großes Institut, was sich hier das Land und auch die Universität und die medizinische Fakultät eben leistet, was ich für richtig halte, auch das zu tun. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die praktisch diese Riesenvielfalt von der Antike bis zu den Stammzellen, ja, von den Überlegungen, was ist überhaupt gesund und krank, bis hin zu den forschungsethischen Fragen, was darf eine moderne Forschung machen, von den Fragen, wann geht es mit Palliativversorgung los, wie sieht es mit dem Willen des Patienten aus, bis hin zu, wahnsinnig interessant für die Stadt, auch die frühe Zeit dieser reichsstädtischen Versorgung in der Medizin. Das sind viele, viele Themen und dafür muss es alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Und das ist eben das Schöne, dass das Institut das vorhält. Wir haben eine sehr schöne Forschungsbibliothek, wo zwei Bibliothekarinnen arbeiten und uns helfen, eben eine Bibliothek vorzuhalten. Das ist unser Labor. Ja, wenn Sie jetzt jemand anderen hier hätten, der wird von der Labor erzählen und ich erzähle eben von unserer Forschungsbibliothek. Wir brauchen Archive. Da haben wir ein ganz tolles hier im Stadtarchiv in Ulm, wo man viel machen kann. Wir haben hier das Dokumentationszentrum, wenn es auch um NS geht, um Nationalsozialismus geht. Wir haben weitere Archive. Was wir brauchen, ist ein Uni-Archiv. Das hat die Uni noch nicht. Daran will ich auch mitarbeiten, dass wir das aufbauen. 50 Jahre ist mal ein Zeitpunkt, dass man jetzt sagt, wir brauchen ein Archiv. Das sehe ich auch ganz, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden, hier ein Uni-Archiv aufzubauen. Und dann gibt es eben Leute, meine Sekretärinnen, die sehr, sehr wichtig sind, mir ganz viel Arbeit abnehmen, die Verwaltung stemmen dieses Instituts und dann die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Assistenten, die das möglich machen, dass wir auch so vielseitig sind. Wir sind das einzige Institut mit Leitungsfunktion, die ich dankbarerweise innehaben darf, die hier an dieser Universität Geisteswissenschaften machen. Wir freuen uns über die Ergänzung und durch die Hilfe vom Humboldt-Studienzentrum, aber das ist nun mal so, haben hier 10.000 Studierende circa an der Universität, wir sind das einzige Institut, auch wenn wir primär für die Medizin zuständig sind, verstehe ich schon unsere Aufgabe, wenn auch mal die Biologen rufen oder die Ingenieure rufen, dass wir uns da auch engagieren, das tun wir auch und deshalb braucht es eben auch eine Vielzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Jetzt klingt es ja nicht so, als würde es an jeder Uni in Deutschland geben, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Wie viele vergleichbare Institute haben wir denn so ungefähr? Weil es gibt ja Studiengänge, die gibt es quasi überall in jeder Universität, aber das ist doch jetzt schon eher was Exotisches, oder?
Ja, dazu muss man Folgendes sagen. Als ich Medizin studiert habe, gab es dieses Fach auch schon, aber es gab es nicht als Pflichtfach. Wenn Sie heute Ärztin, Arzt werden wollen, müssen Sie nach Approbationsordnung bei uns auch einen Leistungsnachweis erbringen. Sie müssen eine Prüfung machen, sonst können Sie kein Staatsexamen haben. Insofern müsste jede Universität, an der man Medizin studiert, auch so ein Institut haben. Das ist aber nicht so. Und das macht halt jede Uni ein bisschen anders. Die einen leisten sich einen Lehrbeauftragten, die anderen kaufen sich so eine Leistung von einer anderen Uni ein, die dritten verteilen das irgendwie unter anderen Leuten. Ja, da will ich gar nicht so genau ins Detail gehen, wie das gemacht wird. Hier muss man sagen, super gelöst. Die Uni hat gesagt, wir brauchen so ein Institut. Die medizinische Fakultät hat gesagt, wir machen das, wir stellen das auf. Ja, und wir sind eben auch ganz gut aufgestellt. Ja, wenn man jetzt hier nach Baden-Württemberg reinschaut, muss man allerdings sagen, aber das liegt natürlich auch am Land Baden-Württemberg und auch an den Möglichkeiten, die das Land hat, dass die Universitäten in Baden-Württemberg hier auch jeweils mit einem Institut versehen sind. Tübingen, können Sie Medizin studieren, haben Sie ein Institut. Heidelberg, haben Sie ein Institut. In Mannheim haben Sie nur so eine Abteilung. Da fängt es dann schon an, dass es kleiner wird.
Aber ja, es ist etwas, was im Prinzip zu jedem normalen Studium der Medizin mit dazugehört. Also es ist nichts Exotisches oder Randständiges oder so, was sondern wirklich wichtig Bestandteil.
Absolut. Okay. Ist das mit der Approbationsordnungsnovelle, die ist ja nun mehr als 10 Jahre alt, ist es verpflichtend. Sie machen eine Vorlesung, Sie machen Seminare, dann machen Sie eine Prüfung. Und wenn es ganz schön wird, dann kriegen Sie vielleicht nochmal ein Revival im Staatsexamen, wenn der mündliche Prüfer dann auch noch aus diesem Gebiet kommt. Ja, vollkommen richtig. Das gibt es in Deutschland nicht mehr, dass Ärztinnen und Ärzte ohne eine ethische Schulung, ohne eine historische Vergewisserung ihr Staatsexamen bekommen.
Klingt beruhigend, muss ich sagen. Mit dieser kleinen Erkenntnis machen wir jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung. Es geht dann weiter mit dem Herrn Professor Dr. Florian Steger in wenigen Augenblicken. Jetzt lassen wir nochmal den alten Ulmer Joe Kraus kurz zu Wort kommen. Der hat für die Basketballer eine Hymne oder ein Lied, wie immer, auch komponiert. Die aber heute Abend ihr entscheidendes Spiel in Oldenburg. Von ihr aus viele Grüße und viel Spaß mit dem Jo und wir sind gleich wieder zurück. Ulmer, der gute Joe Kraus war das mit seiner Ulmer Hymne für die Basketballer. Jetzt geht's aber vom Basketball an die Universität. Der Herr Professor Dr. Florian Steger vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin ist hier. Und wir haben im ersten Teil ein bisschen geredet über die antike Medizin. Und jetzt kommt nochmal ein sehr spannendes Thema, wo ich mir jetzt zunächst mal noch nicht so vorstellen kann, was man da am Institut macht. Also das Thema passt schon zusammen, aber wie man das in den wissenschaftlichen Rahmen bringt. Und zwar ist es das Thema Medizin und Künste. Erzählen Sie doch mal dazu was Sie denn da machen.
Ja, das ist ein wunderbares Feld, Medizin und Künste, weil die beiden Bereiche richtig gut zusammenpassen. Was soll die Medizin anderes sein als eine Kunst? Das ist eine Kunstfertigkeit. Sie ist sicherlich nicht nur Handwerk, ja, was ja erstmal das Wort Kunst heißt. Das heißt erstmal Handwerk, handwerkliches Tun können. Aber jeder, der einen Künstler kennt oder selbst künstlerisch schaffend ist, weiß ja, da gehört mehr dazu. Da gehört letztlich was Schöpferisches dazu. Ja, und das muss doch Medizin sein. Medizin muss was Schöpferisches sein. Wäre ja schlimm, wenn sie nur ein Handwerk wäre. Und das ist sie auch nicht. Also und damit sind auch die Bereiche ganz nah beieinander. Und ich habe mich jetzt so seit gut 10 Jahren beschäftigt mit dem Feld von Literatur und Medizin. Hab dann das aber auch erweitert eben auf das Theater, das Sprechtheater, auf die Musik, auf das Musiktheater und dann auch letztlich auf die darstellende Kunst, die Malerei und Gestaltung. Bin da ganz, ganz offen auch für und kann sagen, dass gerade die Studierenden dieses Feld sehr gerne mögen. Wenn ich öffentliche Vorträge mache, werde ich sehr gern zu dem Themenfeld einbezogen. Denken Sie nur dran, Friedrich Schiller, wer hätte es geahnt, war Arzt, ja. Gottfried Benth, wenn Sie an seine Mordgedichte sich erinnern, dann riechen Sie tatsächlich, wie grausam eine Tumorerkrankung riechen kann. Und er stellt das sehr, sehr plastisch dar, sodass es richtig aus dem Gedicht heraus ja riecht, ja, wenn man das so übertrieben mal sagen darf. Und wir haben hier zwei Zugänge. Wir können dazu historisch arbeiten, dass wir Bestände erschließen. Ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit vergeben zum Bundesverband Deutscher Schriftstellerärzte, den es tatsächlich gibt. Und die Silke Albrecht ist da die Doktorandin und die hat es wunderbar gemacht und es wurde auch promoviert mit der Arbeit und hat über die Bibliothek dieses Verbandes eine Doktorarbeit gemacht. Also ich kann es auch als einen qualifizierenden Schritt im Rahmen der Uni nutzen tatsächlich. Und man kann sich auch einzelne Ärzte genauer anschauen, biografisch anschauen. Max Mohr war zum Beispiel so einer, den wir genommen haben. kennt man vielleicht nicht so sehr. Oedon von Horváth schon eher. Max Mohr war aber wesentlich bekannter in den 1920er Jahren, war ein großer Dramatiker, also auf den Bühnendichter, und war Jude, musste Deutschland verlassen. 1937 starb kurze Zeit später in Shanghai. Und es ist unheimlich interessant zu sehen, wie hat dieser Arzt Literatur geschaffen und was hat er eigentlich gemacht? War er jetzt mehr Arzt? War er mehr Literat? Warum hat er Literatur geschaffen? Hat er damit irgendwas abgearbeitet, was er so am Tag übrig hatte? Und bei Mohr war es ganz anders. Mohr hat die beiden Bereiche völlig getrennt voneinander, und das ärztliche Dasein war mehr so sein Brotberuf tatsächlich, dass er seine Familie, die am Tegernsee gelebt hat, durchgebracht hat.
Wie muss ich mir dann die Seminare vorstellen? Ist es dann so ein bisschen eher philosophisches Seminar über Personen, die dann biografisch näher gebracht werden, oder haben sie dann Ausstellungen, oder wie kann ich das mir im praktischen Alltag vorstellen?
Ja, ist gut. Also die mit Studierenden der Medizin ist es tatsächlich so, wir haben dann nicht so viel Zeit und muss das also zack, 90 Minuten muss man dann auch eine Botschaft ja haben, ja, weil es ist ja nur ein Thema, was wir haben. Wir haben ja viele Themen zu unterrichten, und die kommen, da muss man sich gut überlegen, und da ist in der Tat so, dann geht es immer ganz gut, wenn man über eine Biografie arbeitet, weil biografische Arbeit, das ist ja auch was Ärzte jeden Tag tun, sich in die Biografie ihres Patienten hineinzuversetzen und versuchen zu verstehen, was jemanden bewegt. Und das ist nicht nur Psychomedizin, das ist Allgemeinmedizin. Und deswegen bietet sich das auch so an als modellhaftes Lernen. Und da muss man eben versuchen zu schauen, es steht meistens nicht so die Ästhetik im Vordergrund, wenn ich es mit Medizinstudierenden mache, sondern da geht es mehr um, man nennt es heute Live-Writing, was bleibt vom Lebensalltag so übrig in dem geschriebenen Stück. Und wenn ich es jetzt aber mit Künstlern mache, ich mache das auch ganz gern mal mit Studierenden an der Kunstakademie oder an künstlerischen Studiengängen, wo wir dann uns nicht so mit Literaten beschäftigen, sondern mehr mit beispielsweise eben der Malerei oder mit Performances, mit Installationen, geht es ganz anders. Da steckt dann nicht so das Biografische im Vordergrund, sondern ist es mehr das Ästhetische, was im Vordergrund steht, was aber auch immer eine Rückbindung an die Medizin hat. Weil die Medizin natürlich auch ein unheimlich ästhetisches Fachgebiet ist. Ja, denken Sie nur an die Anatomie und an die wunderbaren Darstellungen von Leonardo da Vinci, die frühen anatomischen Atlanten, sodass das also auch zusammenhängt. Das hängt so ein bisschen davon ab. Mit der Stadt kann man eine wunderbare Ausstellung gemeinsam machen. Jede Stadt hat irgendwo einen Literaten versteckt oder eine Literatin versteckt. Manchmal gibt es auch zeitgenössische Literatinnen oder Literaten. Und es ist ein sehr dankbares Feld, weil man ganz nah an den Menschen rankommt, weil in den Künsten so das Menschsein geborgen ist. Und dieser anthropologische Zugriff, das ist genau das, wofür ich auch stehe mit dem Vertretungsfachgebiet, ganz ans Menschsein ran, in der historischen, in der ethischen Dimension, und das eben am Beispiel von Medizin und Künsten.
Mhm. Jetzt haben Sie noch gesagt, bei der Musik, bis auch, wo wir Sie ja hier im Radio sind, interessiert uns natürlich besonders, was gäbe es denn da für Beispiele, die Sie da anbringen?
Also Sie können sich tatsächlich Operninszenierungen anschauen, also das Musiktheater, klassisches Beispiel, Wahnsinnsdarstellung auf der Opernbühne, Lucia di Lammermoor, eine wahnsinnige Arie im wahrsten Sinne des Wortes, ja, in der sie ganz anders, Wahnsinn, was das dann auch immer genau meint, ja, dargestellt ist, aber auch tatsächlich in der tonalen Musik, wenn Sie sich eine Partitur vorstellen oder überhaupt sich mit einem Tonsatz auseinandersetzen, können Sie sehr verschiedene Stimmungen ja beispielsweise da zur Darstellung bringen. Und wenn ich jetzt noch einen kleinen Schritt, ein bisschen kompliziert, die Musiktheorie tatsächlich einsteige, medizintheoretisch ist ganz wichtig, dass etwas ausgeglichen ist, dass etwas ausgewogen ist, dass es nicht ein zu viel und nicht ein zu wenig ist. Das ist die klassische Harmonielehre, die in der Musik dann übergreift auch. Und ich habe mal, als ich noch in Halle war, habe ich eben mal einen Beitrag gemacht zur Medizin und Musik im 18. Jahrhundert. Und da kann man zeigen, dass die Theorie der Musik und die Theorie der Medizin teilweise die gleichen Begriffe gewählt haben, dass die sich auch kannten, diese Autoren untereinander, und dass man, wie man praktisch ein harmonisches Stück komponiert oder wie man eine harmonische Therapie macht, ausgewogen, nicht zu viel davon, schon mal etwas tiefer greifen, aber dann auch wieder das Gegengewicht steuern, dass das ganz gut miteinander in Einklang zu bringen ist, also ganz nah beieinander.
Ein sehr interessanter Ansatz, dass man die Medizin sozusagen als Kunst begreift, hatte man ja bislang jetzt nicht so direkt primär vor Augen erstmal vielleicht der eine oder andere ganz berühmte Arzt, der jetzt irgendwie Nobelpreis mehr oder sowas bekommt, aber jetzt mal generell dieser Vergleich mit der Harmonisierung, das ist natürlich schon, aber eigentlich der naheliegend, wenn man mal drauf kommt. Ne?
Naja, also ich würde das gar nicht zu hoch hängen. Mir geht es auch nicht darum, jetzt ein Loblied auf alle Ärzte zu singen oder so, dass das alles wunderbare Künstler sind, sondern es geht mir eigentlich mehr um den Anspruch der Medizin. Ja? Die Medizin ist, wenn sie ideal gemacht wird, eben eine Kunst. Und dazu bedarf es viel. Und das erklärt vielleicht auch, wenn manchmal was schief geht, ja? Weil das halt alles nicht so funktionieren kann, diese Ziele, die man sich setzt. Aber es ist doch so, gehen wir ganz einfach, ich meine, stellen Sie sich vor, jemanden, der adipös ist, ja, der hat das Maß nicht gehalten. Und es kann verschiedene Gründe geben, warum er das Maß nicht halten konnte. Ja? Kann mehr etwas mit dem Körper zu tun haben, kann aber auch mit seinem Verhalten zu tun haben. Und dann ist es ja das therapeutische Ziel, wieder zurückzuführen. Das geht über Maß halten. Oder jemand, der kommt und sagt, wie soll ich mich fit halten? Präventionsgedanke. Da sage ich den ganzen Tag Maß halten. Ernähr dich gesund, ausgewogen, trink genug, schlaf nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz, beweg dich im Freien, iss nicht zu viel Fleisch, mediterrane Ernährung. Das ist ja das Maß halten, was da reinkommt. Und dieser Gedanke ist ganz, ganz stark in der Medizin, in den Theorien der Medizin drin. Auch im Übrigen, wenn ich es noch ergänzen darf, gerade in diesen modernen biologischen Vorstellungen. Auch wenn Sie sich bleiben wir die Krebsmedizin oder gehen Sie sich in die Infektiologie, in die Immunologie hineingehen. Immer wenn etwas zu viel ist, denken Sie nur mal an Entzündungsgeschehen, ja. Wenn etwas zu viel ist, etwas wird warm, etwas wird hitzig, es schwillt an, ja, dann haben Sie da einfach zu viel Power drin in diesem Stück Gewebe. Und dieses zu viel führt dazu, dass der Körper sagt, hier passt was hier nicht, hier stimmt etwas nicht. Ja, das ist ganz einfach gesagt, aber wenn man das jetzt in eine molekularmedizinische Sprache übersetzen würde, hätten Sie zum Schluss auch die Überschrift, da ist zu viel von dem und jetzt muss ich dem zu viel etwas entgegensetzen. Ja. Etwas blocken, etwas hemmen beispielsweise.
Und die molekularen Kollegen können dann im Detail sagen, welches Protein ganz genau. Es ist relativ spannend, mit dem Maßhalten, sowohl der Herr Professor Dr. Montag, der vor ein paar Wochen da war, als auch der Herr Professor Geiger, die kamen von sich aus beide auch auf dieses Thema mit dem Maßhalten. Leben wir in einer maßlosen Gesellschaft oder predigen die Mediziner alle das Maßhalten als beste Prophylaxe?
Naja, also ich freue mich, dass die Kollegen das auch, das wusste ich jetzt noch nicht, angesprochen haben, die ja ganz andere Zugänge zur Medizin haben. Spricht irgendwie für ein Hype-Thema, ja. Mir scheint es vor allem als präventiver Gedanke ganz wichtig zu sein, dieses Maßhalten tatsächlich, ja. Und ob wir alle maßlos sind, das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich sehr viele, sehr vernünftige Menschen. Man darf ja auch mal einen Tag über die Kante schlagen und dann wieder zurückfallen. Aber in der Tat, dieses Maßlose, das führt eben letztlich zur Krankheit. Und das sind unsere Krankheitsentstehungstheorien, die uns das gezeigt haben. Und das ist auch ein Gedanke, der in die Antike zurückgreift.
Wollte ich gerade sagen, da sind wir ja wieder bei der Antike mit der Maßlosigkeit und dem Maßhalten. Da braucht man ja keine moderne Medizin, da kann man ja sehr gut auf die alten griechischen Klassiker zurückgehen. Ja, wenn man die beherzigt und liest, ist man schon mal gut aufgestellt.
Also da, ob Sie das bei dem kanonischen Aristoteles mit seiner Mesotes-Lehre machen oder noch viel früher gehen bei den Vorsokratikern, Sie haben überall dieses Maßhalten drinnen und das ist auch heute in modernen Theorien, modernen Medizintheorien auch drinnen. Ja? Und ich sage, es ist einfach eine andere Sprache übersetzt, es ist dann eine Sprache der Molekularmedizin, aber es ist ein ursprünglicher Gedanke, der tatsächlich drinnen ist. Es tut schon gut, daran zu erinnern, weil wir wissen, heute, wenn wir nicht Maß halten, ja, wenn wir also ständig über das Maß hinaus gehen, uns auslasten, Stichwort Burnout, ja, wenn wir zu viel essen, Stichwort Adipositas, wenn wir zu viel trinken, Stichwort Alkohol oder Entwicklung eines Diabetes und so weiter, ja, dass das dann zu diesen Krankheiten führt. Und deshalb braucht man es für eine präventive Strategie auf jeden Fall. Und diese präventiven Strategien, haben Sie völlig recht, die kommen von Anfang an und sind von Anfang an in der Medizin Medizin grundgelegt und werden jetzt vielleicht auch durch den einen oder anderen wiederbelebt, eben in einer anderen, moderneren Sprache.
Ist dann eine schlechte Nachricht, oder nicht eine schlechte, sondern eine reale Nachricht an viele, die dann glauben, okay, die Medizin kann alles für mich lösen. Ja, dadurch, dass ich ja immer weiteren Fortschritt habe, muss ich nur an diesem Protein und diesem Genom etwas verändern. Dann kann ich ja sozusagen machen, was ich möchte, weil die fortgeschrittene Medizin ja sehr viel für mich abnimmt. Dann müssen aber Sie, wie die anderen Kollegen, ganz klar sagen, so, Sie brauchen den mündigen Patienten. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und das wird es auch nicht geben. Ne? Die Eigenbeteiligung und dieses ja auch ein bisschen unangenehmes Maß halten. Ja?
Also ganz klar, wir sind jetzt nicht hier die Ingenieure, die eine kaputte Maschine, genannt Mensch, wieder herstellen können. Das ist das eine, dass wir tatsächlich bestimmte Techniken beherrschen als ausgebildete Fachärzte, um einzugreifen, aber davon allein wird es nicht werden. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da gehört eine Beteiligungspatient dazu. Als Medizinethiker muss ich auch ganz klar sagen, ohne Auftrag des Patienten machen wir eh nichts. Also er muss da schon mal uns klar einen Auftrag erteilen. Aber darüber hinaus geht es ja ums Mehr. Wir nennen das modern empowern. Ja, jemanden befähigen, dass er mitmacht tatsächlich. Und an der Stelle muss man sagen, selbstverständlich auch nachhaltige Gesundheit wird man nur halten können, wenn ich den Patienten befähige, mitzumachen, mitzugestalten, auch wenn ich ihn operiert habe, ja, wird es nur dann möglich sein, sich nachhaltig zu verbessern, wenn er seinen Teil dazu beiträgt.
Jetzt haben wir das schöne Thema der Künste und der Antike. Jetzt haben wir dann noch ein Thema, das ja nicht ganz so harmonisch sein muss, wo man ja auch, haben Sie ja in Ihren Forschungen mitbekommen, auch sich den einen oder anderen unangenehmen Punkten der deutschen jüngeren oder älteren Geschichte nähert, nämlich das Unrecht in der Medizin und in der Geschichte. Da machen wir aber noch eine kleine musikalische Pause dazwischen, bevor wir uns an dieses Thema ranwagen. Der Herr Professor Dr. Florian Steger ist in 4 Minuten wieder bei uns. In der Zwischenzeit gibt es Los Amigos Invisibles. Radio Free FM, die Plattform mit dem Leiter des Institutes für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Professor Dr. Florian Steger, ist hier. Und jetzt hatten wir ja im ersten Block die beiden, ja, sagen wir mal, schöneren thematischen Dinge abgehandelt, die Künste und die Antike. Und jetzt kommen wir zu einem, einem Themenpunkt, wo es auch mal ein bisschen wehtut, aber es muss es halt auch nun manchmal. Ja, damit muss man sich ja auch auseinandersetzen. Und gerade in Deutschland tut man ja gut daran, wenn man das nicht alles unter den Teppich kehrt, nämlich die Fragen des Unrechtes in einer politisierten Medizin. Wo haben Sie denn überall das Unrecht gefunden in Ihren Studien?
Ja, die Medizin ist Teil der Gesellschaft und ist Gesellschaftsgeschichte und es ist völlig klar, da wo Menschen aufeinandertreffen und politische Systeme sich verändern, wird auch dieses System auf die Medizin Einfluss nehmen. Also insofern ist das, wie Sie schon sagen, der Nationalsozialismus natürlich als erstes und als zweites dann die zweite Diktatur Deutschlands, die wir vielleicht hier gar nicht so im Blick haben, weil sie eben die DDR betrifft, aber die genauso wichtig ist. Und das kommt so ein bisschen natürlich durch diese 5 Jahre Lehrstuhl in Halle, den ich hatte, dass ich sehr viel Unrecht in der Medizin in der DDR gemacht habe, mich sehr intensiv beschäftigt habe, inwiefern tragen die Ärzte durch ihr Handeln selbst zu einer Medizin bei, die ich politisiert nenne. Also nicht ein politisches System, das ist vorgegeben und danach handle ich, sondern wie trage ich selbst zu diesem System bei, dass das so politisch sich entwickelt und Unrecht wird. Mhm. Und da habe ich Missbrauch an Frauen mir angesehen, die den Verdacht hatten, einen Tripper zu haben, eine Geschlechtskrankheit. Den hatten die aber in der überwiegenden Mehrzahl nicht und die wurden in geschlossene Venerologien eingeschlossen, also geschlossene Abteilung für Geschlechtskranke, das kennt man nicht nur aus der Psychiatrie sowas, und wurden dort gegen ihren Willen behandelt. Ja, was heißt behandelt? Die wurden dort erzogen, 4 bis 6 Wochen lang, ohne dass sie tatsächlich krank waren. Und warum? Weil sie nicht dem Ideal eines sozialistischen Menschen entsprochen haben. Der ideale sozialistische Mensch ist nämlich diszipliniert und handelt entsprechend den sozialistischen Moralvorstellungen. Und das ist, sagen wir mal, das größte Thema, was ich gemacht habe im Bereich der DDR-Medizin. Ich habe dann weitere Unrechtsthemen darauf aufbauend gemacht, mich mit Arzneimittelstudien in der DDR beschäftigt, mich mit so einem Skandal von einem Impfstoff beschäftigt. Aber letztlich so das Rahmenthema ist tatsächlich, wie stark tragen Ärzte selbst in einem Unrechtssystem dazu bei, dass diese Medizin mehr politischen Zielen entspricht als ärztlichen Tugenden. Nicht schaden, fürsorglich handeln, gerecht jemanden behandeln. Und da habe ich doch etliches feststellen müssen. Nun mag einer sagen, warum eigentlich erst jetzt? Darauf kann ich nur antworten. Naja, wir haben auch 25 Jahre gebraucht, bis wir uns ernsthaft mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben in der Medizin. Das ist genau das, der Zeitpunkt, der jetzt für die DDR auch gilt. Wir hatten vor kurzem ja 25 Jahre friedliche Revolution. Da ist noch sehr viel zu tun. Wir bleiben da auch dran bei diesem DDR-Thema, auch in Ulm mit meinem Team. Wir wollen das nur gerne vergleichen. Wir wollen das vergleichen mit Systemen im Osten, Polen, Ungarn und auch nochmal mit Systemen im Westen. Da möchte ich mir gerne auch Diktaturen Portugal, Spanien, Griechenland anschauen und zeigen, wie stark ist tatsächlich diese Zielsetzung politisch oder wie stark ist sie noch ärztlich-therapeutisch, um auch, und das ist ja meine Hauptaufgabe, Studierende auszubilden, ihnen zu zeigen, wie gefährlich das ist, wenn plötzlich politische Systeme sich verändern, was daraus werden kann. Und ich glaube, ich darf sagen, in Zeiten wie heute, wo Demokratien in Gefahr sind, stabil zu bleiben und auch Öffentlichkeit zuzulassen, ist es einmal wichtiger, solche Aufdeckungsarbeit tatsächlich zu leisten.
Das heißt, die Medizin, der Bereich der Medizin ist einfach ein sehr großer, potenter Machtfaktor, ja, in unserer Gesellschaft und lässt sich dann auch leicht instrumentalisieren.
Ja, also es geht eben noch um mehr. Also es ist richtig, was Sie sagen, man ist da sehr verletzbar, ne? Man geht in so ein asymmetrisches Verhältnis. Ich will was von einem Arzt und der soll mir helfen, also ist eine Machthierarchie da. Und das Zweite ist aber, es geht nicht nur ums Instrumentalisieren, sondern es geht tatsächlich darum, wie sehr greifen Ärzte selbst zu politischen Zielen. Die werden ihnen gar nicht alle vorgegeben, sondern diese Ziele definieren sie auch plötzlich selbst. Mhm. Beispiel, um es ganz konkret zu machen, wenn ich nochmal an die Frauen in den geschlossenen venerologischen Abteilungen denke, die Hausordnung, wie diese Stationen genau gehandelt und gearbeitet haben, das haben alles Ärzte geschrieben. Das ist nicht von Berlin, vom Ministerium vorgegeben gewesen, sondern das haben Ärzte gemacht. Und da ist erstaunlich, da gibt es so ein Bestrafungs- und Belohnungssystem, das sind sehr drakonische Strafen. Eine Frau, die nicht den Normen entspricht, muss nachts über auf dem Hocker schlafen, im Badezimmer. Und sowas sich vorzustellen in Zeiten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erschrickt doch sehr, ja, und zeigt, wozu man offensichtlich doch in der Lage ist, verführbar vielleicht auch ist, wenn es plötzlich andere Ziele gibt, nach denen man sein Handeln ausrichtet.
Aber das ist ja im Prinzip dem Menschen angeboren, sozusagen, gibt es ja sehr viele psychologische Studien auch. Man muss ja quasi nur Studenten gibt es ja dieses ganz bekannte Phänomen, ich weiß, in den 70ern war das, die einen sind Wärter, die anderen sind Gefängnisinsassen, es waren beides nur Studenten, aber diese Dynamik, die sich dann entwickelt, und da kamen es nämlich auch diese drakonischen Strafen, das ist ja schon etwas, was sehr, sehr, ja, aber ein bisschen schon auch fast schon Angst macht, zu was der Mensch in der Lage ist. Und wenn ich dann noch jemanden habe in einer Machtposition, wie einen Arzt, dann ist es natürlich, kommt es noch potenzierend dazu.
Absolut. Also ob der Mensch von Natur aus gut ist, das kann man eben an der Stelle mal mit einem Fragezeichen versehen. Das muss man überlegen. Ich will jetzt auch keinen Kulturpessimismus ausrufen, aber durch diese Aufdeckungs- und Erinnerungsarbeit Erinnerung stiften, auch mahnen, dass wir heute auch eintreten müssen für Demokratie. Möchte ich auch nochmal sagen, ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil eben dieses über die Stränge schlagen in besonderer Weise gefährlich ist für einen Menschen. Und besonders für einen Menschen, der in der Medizin professionell tätig ist, weil er eben schon einen größeren Machtraum für sich ja hat und mit dem sehr verantwortungsvoll umgehen muss. Ich habe das jetzt an der DDR in den letzten Jahren vor allem gemacht, werde, wie gesagt, dabei bleiben. Diktaturenvergleich möchte ich machen. Ist auch deshalb wichtig, weil viele dieser Menschen sind traumatisiert und kriegen heute auch noch Hilfe angeboten und brauchen auch so eine Aufdeckungsarbeit, um zu dieser Hilfe zu kommen. Das andere ist aber, dass man natürlich genauso sich noch heute um den Nationalsozialismus kümmern muss. Der ist keineswegs aufgearbeitet, sondern es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo noch sehr viel Arbeit zu leisten ist. Ich habe über das Bezirkskrankenhaus Günzburg, also die Heil- und Pflegeanstalt, gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor, dem Professor Becker, schon vor vielen Jahren, bevor ich in Ulm war, dazu gemeinsam gearbeitet, was dort alles passiert ist während des Nationalsozialismus. Und jetzt zum 50. Geburtstag habe ich auch die nicht ganz einfache Aufgabe übernehmen dürfen, weil mich das Präsidium damit beauftragt hat, mich mit dem Gründungsrektor dieser Universität, Ludwig Heilmeier, auseinanderzusetzen, der eine schillernde Persönlichkeit ist, Verdienste hat als Arzt und als Wissenschaftler, aber, und das ist bisher, denke ich, doch zu kurz gekommen, politisch ein sehr bewegtes Leben hatte und über dessen politische Biografie wir kritisch nachdenken müssen. Ich habe das jetzt auch gemacht. Vielleicht darf ich das heute nur so in der Andeutung stehen lassen, weil wir am 20. Juni diesen Jahres um 18 Uhr an der Universität hierzu eine öffentliche Veranstaltung haben, wozu alle herzlich eingeladen sind. Und da werde ich die Ergebnisse vorstellen und diesen politischen Teil zur Diskussion stellen. Man lernt an diesem Beispiel, es ist eben noch viel zu leisten, es ist noch viel zu tun und jemand kann was Gutes getan haben für die Universität, für die Patienten, für die Menschen. Aber dennoch kann es einen Teil in dieser Biografie geben, der eben ganz anders aussieht. Und man muss das versuchen zusammenzubringen, darf kein Redeverbot bekommen in einer Demokratie, muss es sagen dürfen, auch zur Diskussion stellen, auch Kritik zulassen, das ist klar, um kritisch zu würdigen. Keiner will hier jemanden vom Podest runterstoßen, das hat keiner vor. Aber an dem Beispiel Ludwig Heilmeiers werden wir dies sehen. Man muss sagen, die Universität hat sich bisher hier vorbildlich verhalten, weil gerade der Präsident es von Anfang an sein Anliegen war, diesen Teil der Geschichte auch im Uni-Jubiläumsjahr zum Gegenstand zu machen. Und deshalb habe ich seiner Bitte auch gerne entsprochen, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ist ja auch nicht so ganz üblich, jetzt zum Uni-Jubiläumsjahr ein solches Thema aufzugreifen. Ja? Ist natürlich schon auch, was heißt, gewisserweise riskant. Es kann jetzt keiner zur Verantwortung gezogen werden, aber es ist natürlich gerade jetzt für Ihren Lehrstuhl ganz, ganz wichtig, dass sie das öffentlich machen und anhand von Beispielen sagen, so und so ist es schiefgelaufen. Da geht es jetzt nicht um Diffamierung, sondern da geht es einfach nur darum, das kann passieren. Also drum auf alle Fälle gibt es jetzt hier darüber noch keine Erkenntnisse, weil es wird ganz brandheiß am 20. Juni vom Herrn Professor Dr. Florian Steger oben an der Uni wird es ganz heiß dann aktualisiert werden. Und später können wir für Sie vielleicht dann nochmal irgendwann mal einladen und über dieses Thema reden. Was mir noch aufgefallen ist, dieses Thema scheint mir ja fast zu gar jetzt noch viel, viel wichtiger zu sein, weil was die Nazis gemacht haben, was die DDR-Ärzte gemacht haben, ohne das jetzt in irgendeiner Form als zu kategorisieren, wie schlimm es war, das kann man ja sowieso nicht, ja. Aber die Möglichkeiten, die ich jetzt habe in der modernen Medizin, mit den ganzen Zellforschungen, mit dem ganzen Klonen, die sind, denke ich, doch mal noch mal deutlicher, dramatischer. Von der Auswirkung her, von der Potenz, oder?
Also was Sie ansprechen, ist völlig richtig. Es gibt so ein bisschen einen Faden, weil diese starke biologieorientierte Forschung in der Medizin, das ist schon etwas, was wir im Nationalsozialismus davor auch durch den Sozialdarwinismus geprägt haben und so mitgenommen haben bis heute, aber natürlich heute unter ganz anderen Vorzeichen. Wir können froh sein, wir leben in einer Demokratie, wir werden die wehrhaft auch und standhaft verteidigen und deshalb bin ich gar nicht so in Sorge, dass wir hier eine gute Medizin betreiben. Ich selber darf auch unserer Ethikkommission der Universität vorsitzen, die zum Beispiel ein Auge darauf hat, welche Forschung am Menschen überhaupt gestattet wird und welche nicht gestattet wird. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dieser Kommission angehören, machen hier eine sehr intensive Arbeit und schauen sich sehr genau an, wo muss ich einen Patienten schützen, wo ist das Risiko zu stark, gibt es Alternativen, muss ich es wirklich am Menschen machen, muss ich den Wirkstoff so stark einsetzen, wer ist der Sponsor, wer hat die Interessen, die dahinter stehen. Und um nochmal Ihre Frage aufzunehmen, ja, es gibt da eine gewisse Gefahr, Deswegen gibt es ja auch diese Kommissionen verpflichtend auch eingerichtet. Und wir haben hier übrigens in Ulm mit Göttingen die älteste Ethikkommission an einer Universität. Und wir machen da auch unsere Arbeit sehr sorgfältig. Und zugleich ist es Thema meines Lehrstuhls und Instituts, weil wir es beforschen. Wir schauen uns an, welche ethischen Fragestellungen gibt es denn in der modernen Medizin. Und da haben wir uns jetzt als einen in den letzten Jahren etablierten Schwerpunkt sicherlich die Fortpflanzungsmedizin angesehen, weil das ist aus meiner Wahrnehmung heraus einer der großen Bereiche, wo ganz, ganz viel in der Medizin möglich wird. Wir können sehr, sehr viel. Wir dürfen noch nicht so viel in Deutschland, aber Gesetze können nicht verhindern, dass was gemacht wird. Ja, und für viele noch unvorstellbar ist, aber es wird schon gemacht, dass ein Kind von drei Eltern stammt. Ja, sie haben zwei Eizellen, von der einen nehmen sie das Plasma, von der anderen den Kern, machen sie zusammen, haben sie wieder eine Eizelle, nehmen sie ein Spermium, machen sie daraus ein Kind und sie brauchen noch nicht einmal von den dreien jeweils biologisches Elternteil haben, sondern das kann ja sein, dass letztlich die Eltern, die dann die sozialen Eltern sind, mit diesen drei genetischen Bestandteilen gar nichts zu tun haben. Keine Utopie, die ich hier gerade aufzeichne, sondern Realität, die möglich ist, in Deutschland zurzeit nicht möglich, aber man muss es ethisch begleiten. Und da sieht man, das ist so ein ganz spannendes Gebiet, wo wir dann aus dem, was wir historisch machen, wo wir unsere Erfahrungen haben, wo wir auch wissenschaftlich zu arbeiten, auf ganz aktuelle Themen heute reagieren, diskutieren und dann auch Leitlinien entwickeln wollen, wie man damit umgeht.
Jetzt haben Sie gesagt, in Deutschland ist es verboten. In welchen Ländern, die Ihnen jetzt spontan einfallen, wäre das denn nicht verboten?
Also drei Eltern-Baby kann man mittlerweile beispielsweise in Großbritannien machen. Ja, das sind auch die ersten, die Methode tatsächlich entwickelt haben, ja, wo so etwas möglich ist. Dort gibt es auch erste Ergebnisse dazu. Also gar nicht so weit von hier weg. Ja, das kann sich auch jeder mehr oder minder leisten, dorthin zu fahren. Es ist also vor der Tür. Ich will jetzt gar nicht nach Asien oder sonst wo schauen, wo vieles möglich ist, weil wir es vielleicht auch gar nicht so genau mitkriegen. Ja. Und wir sind da sehr zurückhaltend. Ja, wir sind ja schon sehr zurückhaltend, was Eizellspende angeht und dergleichen. Ja, da sind wir schon sehr restriktiv. Überhaupt sind wir bei diesem ganzen reproduktionsmedizinischen Thema sehr restriktiv.
Das wollte ich jetzt fragen, weil es kommt es auch bei dem ganzen Thema Datenschutz, hat es damit gar nichts zu tun, aber da ist Deutschland auch immer in so einer Rolle, der, je nachdem welchen Standpunkt man hat, der Spaßbremsen. In Amerika sagen die alle, ja, stellt euch doch nicht so an. Da sind wir aber sehr restriktiv. Ja. In diesem Gebiet sind wir auch restriktiv. Darum war es auch gut, dass Sie das jetzt mit Großbritannien und nicht mit irgendeinem exotischen Land verglichen haben, also Länder, die uns näher sind. Wie begründen das denn Ihre Kollegen in Großbritannien? Haben die auch eine Art Ethikkommission? Oder was ist da der grundsätzliche anders ethische Ansatz? Und wie begründen Sie das jetzt, dass das in Deutschland nicht der Fall ist oder dass wir das nicht im Moment nicht wollen? Auf was greifen Sie da zurück?
Gut, also auch da sind die Strukturen wieder ganz verschieden, aber ich versuche es mal recht zu vereinfachen und damit werde ich schon wieder einen Fehler einbauen, aber die Strukturen sind so verschieden, ja. Wir haben sehr kontextsensitive Ethik hier in Deutschland. Das heißt, wir kommen irgendwo her und dieses, woher wir kommen, ist eben auch ein Teil unserer Geschichte, die wir haben. Wir sind schon liberal, aber wir sind doch konservativ geprägt. Wir haben auch stark ausgeprägte christliche Zurückhaltung, ja, gegenüber bestimmten liberalen Vorstellungen. Das ist ja auch gut so, dass das so ist, ja, solange es eben in zur Diskussion gestellt wird und man auch anderes zulässt. Da ist Großbritannien in dem Fall einfach einen anderen Schritt gegangen. Und da gab es eine zentrale Ethikkommission, die das genehmigt hat. Man muss sagen, die überwachen das sehr genau, die schauen sich das auch sehr genau an. Also es ist jetzt nicht so, dass die da alle Schranken aufgemacht haben. Aber ich kann es mir in Deutschland momentan nicht vorstellen, dass wir es genehmigen würden. Denken Sie nur mal an die Präimplantationsdiagnostik. Also wenn Sie praktisch in einem Reagenzglas Samen, Eizelle befruchten, dann eine Blastozyste haben und die untersuchen lassen im Labor. Das nennt man heute eine Präimplantationsdiagnostik, bevor es praktisch eingepflanzt wird bei der Frau. Welche riesen Diskussion das in Deutschland gegeben hat. Wir haben jetzt ein eigenes Gesetz, was das regelt. Wir haben Verfahrensordnungen. Wir haben neue Ethikkommissionen gegründet. Und es wird auch nicht so richtig in Anspruch genommen. Sicherlich auch, weil wir es gehemmt haben durch diese komplexe Verfahrensordnung.
Aber da würde ich jetzt spreche ich mal Sie ganz konkret als Mitglied dieser Ethikkommission an. Ganz speziell diese Frage. Wie begründen Sie mir jetzt die Ablehnung aufgrund von Ethik, Moral, Geschichte?
Ja, also man muss dazu auch nochmal Folgendes sagen. Also die unsere Forschungsethikkommission würde das ja nur als eine Studie überhaupt genehmigen, ja, nicht als ein Regelverfahren. Das wäre das Erste. So eine Studie ist uns noch nicht vorgelegt worden. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich wäre auch nur eine einzige Stimme. Das möchte ich auch sagen. Ich entscheide da gar nichts, sondern ich stimme dann zum Schluss ab. Für mich wäre ein ganz zentraler Punkt, wenn ich mir das anschauen müsste, wer ist wie aufgeklärt worden, wer weiß wie was, fließt Geld, wäre mir ein ganz wichtiger Punkt, ja, und haben wir auch irgendwelche Informationen, was aus den Kindern wird. Das heißt, wenn wir da also Kinder entstehen lassen im, wenn ich das so sagen darf, im Labor und vielleicht auch ganz anderen Eltern geben, ja, als die biologischen Eltern sind, welche Evidenz haben wir tatsächlich dafür, dass es den Kindern gut geht? Großes Stichwort, wir haben sehr, sehr viele Kinder, die adoptiert werden möchten. Ja, es ist immer eine Riesenalternative zur Fortpflanzungsmedizin und zur Reproduktionsmedizin. Und jetzt sehen Sie schon mit meinem Film hier und her, wie komplex das plötzlich wird. Ja, ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass man sowas grundsätzlich genehmigen kann, aber würde sehr viele Bedingungen daran knüpfen, es tatsächlich zu tun. Und da hängt ganz viel Aufklärung und Transparenz und fehlende Einflussnahme noch von dem Dritten und auch die Alternativenprüfung. Gibt es nicht Alternativen, es zu machen? Es ist nicht grundsätzlich unvorstellbar.
Aber wir Deutschen sind natürlich nochmal geschichtlich besonders, da vulnerabel in dem Punkt oder gehen nochmal ganz besonders um. Wie gesagt, nationalsozialistische Vergangenheit, aber auch jetzt mit der DDR-Vergangenheit, dass das natürlich zwei Punkte sind. Jetzt im Nachhinein gut, dass man das verwenden kann, dass es so nahe liegt, weil jetzt, wenn es jetzt Länder sind, wo das überhaupt nicht hätte, wäre das ja gar kein Thema. Die gehen natürlich dann ganz anders, direkter an die Sache ran. Und wir hatten eben schon sehr negative Erfahrungen gemacht, wohin das führen kann.
Ja, also das historische Argument ist sicherlich ein starkes. Es darf kein Totschlagargument sein. Das wird nämlich auch häufig kritisiert. Ja, und ich bin auch sicherlich der Letzte, der fortschrittsfeindlich ist. Ich würde mich eher immer als einen fortschrittsliberalen Menschen auch bezeichnen, der auch experimentierfreudig ist, aber unter einer Abwägung von Risiko und Nutzen und Schaden darf es sicherlich nicht und es darf auch keine Interessen eines Dritten befriedigen. Das ist ganz wichtig. Und da ist natürlich nie vergessen, Gesundheitswesen ist auch ein Markt, ist ein ökonomischer Markt und es dürfen keine Marktinteressen im Vordergrund stehen bei so einer Frage.
Dann sind Sie jetzt aber mit Ihrer Ethikkommission nicht der große Freund der Pharmaindustrie.
Ich würde sagen, wir sind da neutral. Wir gehen da neutral mit um, wenn die Interessen offengelegt werden tatsächlich. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir pharmafeindlich sind, überhaupt nicht. Wir sind kritisch gegenüber den Sponsoren, die so etwas andenken und wir prüfen eben ganz genau, wo sind die Interessen da. Und es gibt auch eine Gesetzesgrundlage, das muss man vielleicht auch nochmal abschließend sagen, auch zu diesem Themenkomplex, der deutlich macht, was darf ich eigentlich? Arzneimittelgesetz in Deutschland, Medizinproduktegesetz in Deutschland. Also man ist da auch nicht in der Ethik völlig frei zu entscheiden, sondern hat eine Reihe von Gesetzesvorlagen, die auch jede Nation ja sich selbst gibt. Ist England ganz anders als in Deutschland beispielsweise. Ganz anders in Benelux-Ländern beispielsweise. Was dann dazu führt. Insgesamt würde ich schon sagen, ich als Person kann von mir sagen, ich bin fortschrittsliberal, aber nicht um jeden Preis.
Das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort, muss ich sagen. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Minute Zeit. Gibt es noch etwas, was Sie übers Institut, was Sie uns jetzt noch mitteilen möchten in der letzten kurzen verbleibenden Minute? Dann würde ich Ihnen noch mal kurz die Bühne geben.
Ja, vielen Dank, ja, sehr gerne. Ich möchte alle herzlich einladen, zu uns zu kommen. Wir sitzen in der Parkstraße im Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Wenn Sie unsere Arbeiten interessieren, kommen Sie vorbei. Wir haben eine Reihe auch von öffentlichen Veranstaltungen. Schauen Sie auf unserer Webpage vorbei. Sie finden dieses Institut auch ganz einfach und Sie sind dort herzlich willkommen. willkommen, auch in der Bibliothek. Wir sind für die Universität da, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger Ulms und drumherum und deshalb herzliche Einladung.
Also gar nicht mal dieser Elfenbeinturm, den man immer den ganzen Professoren und der Uni unterstellt, sondern da ist wirklich Bürgernähe gefragt. Sie haben ja auch diese Vorträge, die Sie ja haben, ja, also jetzt auch dieser jetzt mit dem Heimer am 20. Juni, das ist natürlich schon, Sie suchen natürlich da auch schon die Nähe, dass die Leute von Ulm auch was davon haben, vom Profitieren davon.
Absolut, also das ist auch mir ganz wichtig. Wir stehen auch für Veranstaltungen offen für die Bürgerinnen und Bürger Ulms und drumherum. Ich mache das auch gar nicht mal auf Fortbildungen, Workshops und dergleichen. Auch für die Schulen sind wir da. Mhm. Also einfach vorbeikommen, anrufen, ist ein offenes Haus und herzlich willkommen.
Sehr gut. Und wir werden Sie wieder mal einladen. Ich bedanke mich beim Herrn Professor Dr. Florian Steger und vielleicht im nächsten Jahr können wir uns wieder mal hören. Bleiben Sie dran bei Radio Free FM. Vielen Dank. Tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.